RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Europa wird mehr und mehr zu einem Brennpunkt des Klimawandels mit alarmierenden Folgen für Mensch und Natur. Das zeigt ein neuer Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus. 2024 wurden so hohe Temperaturen gemessen wie noch nie. Einige Landschaften sind ausgedörrt. Plötzliche Unwetter sorgten aber auch für katastrophale Überflutungen, wie in Valencia. In Spanien und anderen Teilen Westeuropas war es sehr warm mit außergewöhnlich viel Regen. Richtung Osten färben sich die Regionen immer stärker rot ein. Dort war es noch deutlich wärmer und gleichzeitig extrem trocken.
Die Region um Valencia in Spanien im vergangenen Herbst. Heftige Regenfälle bringen Überschwemmungen, mehr als 200 Tote, Schäden in Milliardenhöhe. In Europa gab es im vergangenen Jahr besonders viele Hochwasserereignisse. Forscherinnen vom EU-Klimadienst Copernicus führen das auf die vom Menschen gemachte Erwärmung der Erde zurück. Wenn die Atmosphäre wärmer ist, nehmen die Wolken mehr Regen auf. Und wenn es dann regnet, regnet es umso stärker. Europa erwärmt sich den Forschern zufolge doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Welche davon wie stark Einfluss nehmen auf das europäische Klima, ist noch unsicher. Fakt ist, in den vergangenen Jahren gab es mehrfach neue Wärmerekorde. Das zeigt diese Grafik der Temperaturen über den europäischen Landmassen. Verglichen mit dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 wurde es deutlich wärmer. In Europa sehen wir, dass viele Städte versuchen, durch konkrete Maßnahmen die Erwärmung zu verlangsamen und sich an den Wandel anzupassen. In den letzten paar Jahren gab es da viel Fortschritt. Das ist gut. Das heißt, dass Verantwortungsträger auf lokaler Ebene aktiv werden. Beispiel Berlin. Hier entstehen Viertel mit vielen Grünflächen, die Regenwasser aufnehmen können, wie ein Schwamm. Begrünte Dächer speichern große Mengen von Niederschlag und kühlen so die aufgeheizten Städte.
Kaum Regen seit Wochen schon. Auch im Moment erleben wir wieder extreme Wetterbedingungen. So trocken wie in den vergangenen 2,5 Monaten war es seit mehr als 90 Jahren nicht mehr, meldet der Deutsche Wetterdienst. Das macht sich auch im Wald bemerkbar.
Eigentlich sieht es zurzeit ganz romantisch aus im deutschen Wald, aber das erlebt er ganz anders. Förster Marco Richter aus Maintal bei Frankfurt und sein Team haben viel Mühe und Geld in diese Aufforstung gesteckt, nachdem die meisten großen Bäume abgestorben waren. Aber auch von den kleinen überleben viele nicht.
So, dieser Baum hat es leider nicht gepackt. Hier haben wir eine Douglasie, die ist uns durch die Trockenheit abgestorben. Ist generell schwierig, neue Bäume in den Wald zu bringen. Wenn es dann so trocken ist über einen längeren Zeitraum, dann kann der Baum einfach nicht mehr wachsen.
Beim Aufforsten testen sie schon Baumarten, die als robust und genügsam gelten, wie die nicht heimische Douglasie. Aber auch die brauchen irgendwann Wasser. Auch die großen Bäume sterben und müssen gefällt werden. Wenig Regen bedeutet gute Zeiten für Schädlinge.
Die Eichen waren einfach durch die Trockenheit so stark geschädigt, konnten sich nicht mehr durch diese oder gegen diese Käfermassen wehren. Und der Baum ist dadurch einfach abgestorben. Also Kombination aus Trockenheit mit Käfer hat hier massenweise Bäume zum Absterben gebracht. Hier hört und sieht man jetzt das extrem trockene Laub. Sobald hier eine Zigarettenkippe runterfällt, hergeworfen wird, oder die Glasscherbe, die als Brennglas wirkt und das Licht reflektiert, da kann direkt ein Waldbrand entstehen. Und das, wo wir jetzt gerade im Nachbarrevier letzte Woche schon auch einen Waldbrand hatten dadurch.
Und so hofft Marco Richter, dass es endlich regnet, und zwar ausreichend.
Im Koalitionsvertrag von Union und SPD spielt der Klimaschutz nur eine untergeordnete Rolle. Ein Kritikpunkt für Teile der 358.000 SPD-Parteimitglieder, die seit heute über das Papier abstimmen können. Auch die geplante Migrationspolitik ist umstritten. Die SPD-Jugendorganisation empfiehlt daher, den Vertrag abzulehnen. Das Votum läuft bis zum 28. April. Es ist für die Parteispitze bindend, wenn sich mindestens ein Fünftel der Mitglieder beteiligt. Im neuen Bundestag stellt die AfD nicht nur die zweitgrößte Fraktion, sie ist auch stärkste Oppositionspartei. Damit einhergehen Rechte, etwa den Vorsitz von Ausschüssen zu besetzen. Das solle man der AfD nicht länger vorenthalten, fordern nun mehrere Mitglieder der CDU. Es brauche einen offeneren Umgang mit der Partei, auch wenn sie in Teilen gesichert rechtsextremistisch sei. Nur so könne man die AfD aus ihrer Märtyrerrolle holen.
152 Abgeordnete, die neue AfD-Fraktion hier bei der konstituierenden Sitzung vor 3 Wochen. Mit Blick auf die Stärke der AfD sorgt eine Aussage von Jens Spahn für anhaltende Diskussion. Er hatte in einem Interview empfohlen, mit der AfD als Oppositionspartei so umzugehen in den Verfahren und Abläufen wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch. Konkret geht es etwa um die Frage, ob man der AfD Ausschussvorsitzende im Bundestag zugesteht. In der vergangenen Bundestagsperiode waren AfD-Kandidaten nicht gewählt worden. Unterstützung bekommt Spahn nun unter anderem von dem sächsischen Ministerpräsidenten.
Die eigentlichen demokratischen Rechte, die Rechte, die jeder Abgeordnete, jede Partei in einem Parlament hat, die müssen auch für diese Partei gelten, weil man ansonsten sie stark macht und nicht schwächt.
Das Verfassungsgericht hatte allerdings klargestellt, ein Recht auf einen Ausschussvorsitz gibt es nicht. Vereinzelt kommt auch Kritik innerhalb der CDU. So mahnt der Vizevorsitzende des parlamentarischen Kontrollgremiums.
Abgeordnete der AfD sollten nicht in sicherheitsrelevanten Ausschüssen sein, wie dem parlamentarischen Kontrollgremium, dem Vertrauensgremium. In beiden geht es um die Dienste oder im Europäischen Stabilitätsfonds.
Nachdem der AfD-Kandidat Otten als Bundestagsvizepräsident nicht gewählt wurde, setzt die AfD nach den neuerlichen Aussagen aus der CDU nun darauf, dass es mit dem Ausschussvorsitzenden klappen könnte.
Ich denke, das ist der erste Schritt der CDU, der zur Normalisierung auch dazu beiträgt, dass Parlamentarismus und die Demokratie auch lebt.
Gleich zu Beginn der Legislatur geht es in der Union wieder um die Grundsatzfrage, wie umgehen mit der AfD. Die konkrete Frage nach dem Ausschussvorsitzenden dürfte nicht nur innerparteilich weiter für Diskussionen sorgen, sondern könnte am Ende auch zu Differenzen zwischen Schwarz-Rot führen.
Der deutsche Wachstumsmotor stottert. Viele Vorhaben der neuen Regierung stehen deshalb unter Finanzierungsvorbehalt. Der Bundesrechnungshof warnt, darauf zu setzen, dass die Wirtschaft wieder anspringt und Steuereinnahmen sprudeln, sei nicht genug. Der Staat müsse seine Spielräume konsequenter nutzen. Heißt zum Beispiel, Steuerbetrug besser bekämpfen und Subventionen auf den Prüfstand stellen, wie die Begünstigung von Dieselkraftstoff. Insgesamt seien Mehreinnahmen von 30 Milliarden Euro möglich.
An der Zapfsäule sollte es für Dieselfahrer teurer werden, wenn es nach dem Bundesrechnungshof geht. Diesel ist rund 18 Cent pro Liter günstiger als Benzin. Eine Subvention, die der Rechnungshof kritisch sieht. Mögliche Mehreinnahmen für den Bund 7 Milliarden Euro. Bei Dieselfahrern unbeliebt.
Vor allem wir in der Transportbranche, wir haben ja nur Dieselfahrzeuge. Wir leben ja quasi davon. Also wir brauchen ja Diesel, um jetzt hier die Touren rauszubringen.
Ich glaube, das Geld könnte man an anderer Stelle besser verwenden.
Eine Meinung, die der Bundesrechnungshof teilt. Die Behörde hat 22 Maßnahmen erarbeitet, um den Bundeshaushalt zu entlasten. Sparvorschläge, die allgemeine Überprüfung von Steuervergünstigungen wie beim Diesel, die Digitalisierung der Finanzverwaltung ausbauen und Steuerhinterziehung entschlossener bekämpfen.
Wir haben es bei der Geldwäsche mit einem Schaden zu tun von 100 Milliarden Euro, bei der Schwarzarbeit von über 300 Milliarden Euro. Und wenn wir daraus mit einem besseren Steuervollzug einige Milliarden Mehreinnahme hätten, wäre natürlich schon viel gewonnen.
Seit 16 Jahren soll eine bundesweit einheitliche Software in der Steuerverwaltung entstehen. Immer noch verzögert sich das Projekt. Gerade bei der Digitalisierung sieht auch Steuerberaterin Alexandra Jockel viel Nachholbedarf.
Die Kommunikation mit dem Finanzamt empfinde ich und die Kollegen als sehr altbacken. Ich mache ein kleines Beispiel. Ich schreibe dem Finanzamt eine Nachricht per Elsa, diese bekannte Plattform, oder ich schreibe eine E-Mail, aber zurück kommt tatsächlich Papierpost.
Viel zu tun für Finanzverwaltung und die neue Bundesregierung.
Wer sich mit Donald Trump anlegt, muss mit Konsequenzen rechnen, so wie jetzt die amerikanische Elite-Universität Harvard. Der US-Präsident und seine Regierung wollen der weltbekannten Privathochschule Staatsgelder in Milliardenhöhe und Steuervorteile streichen. Der Grund? Die Uni weigert sich, ihre liberale Haltung gegenüber Studenten und Angestellten aufzugeben.
Harvard,
Elite-Universität seit 1636, lange bevor es die Vereinigten Staaten in ihrer heutigen Form gab. Keine US-Uni hat so viele bahnbrechende Forschungsergebnisse erzielt. Etwa die Pockenimpfung, die erste Organtransplantation, die Antibabypille. In eben dieser Forschung will die US-Regierung 2,2 Milliarden US-Dollar Fördergelder einfrieren, weil sie mit der Leitung der Universität nicht einverstanden ist. Trump hat außerdem gedroht, ihr den Status der Steuerbefreiung zu entziehen. Man schadet jedem in unserem Land und jedem auf der Welt, wenn sie mit Mobbing-Taktiken auf Wissenschaftler einschlagen, die in Labors nach Heilmitteln für Krankheiten forschen, schaden sie so der Gesundheit des gesamten Planeten. Begründung der Trump-Regierung für den drastischen Schritt: Harvard und andere Universitäten hätten sich bei pro-palästinensischen Protesten nicht klar genug gegen Antisemitismus ausgesprochen. Eine Arbeitsgruppe des Bildungsministeriums fordert Verbesserungen und noch weitere Maßnahmen. Etwa ein sofortiges Ende der Vergabe von Studienplätzen nach Quoten für sozial Benachteiligte. Nur Leistung solle zählen. Der Präsident der Universität verteidigt die Unabhängigkeit seiner Forschungsstätte und bekommt dabei prominente Unterstützung von Ex-Präsident Obama, auch ein Harvard-Absolvent. Studierende und Lehrende sind entsetzt über die Verknüpfung von wissenschaftlicher Förderung und politischer Einflussnahme. Die Trump-Regierung nutzt Fördergelder als Hebel, um Macht über die freie Wissenschaft zu erlangen, zu erzwingen, dass Zulassungsverfahren, Personalpolitik und Lehrinhalte nach ihren Vorstellungen gestaltet werden.
Die Diagnose Alzheimer ist für viele Patienten und ihre Angehörigen ein Schock. Bislang gab es nur Therapien, die die Symptome der Krankheit behandelten. Nun hat die EU erstmals einen Wirkstoff zugelassen, der direkt bei den Ursachen im Gehirn ansetzen soll. Allerdings kommt er nur für einen kleinen Teil der Patienten in Frage.
Ablagerungen an den Nerven, Plaques genannt, die nach und nach die Zellen im Gehirn zerstören. Allein in Deutschland sind etwa 1 Million Menschen von Alzheimer betroffen. Viele leiden zum Beispiel unter Gedächtnisverlust und Sprachstörungen. Jetzt wurde in der Europäischen Union erstmals ein Medikament zugelassen, das nicht nur die Symptome abmildert.
Es ist einmal eine wirklich gute Nachricht für Patientinnen und Patienten sowie Angehörige von Alzheimer-Patientinnen und Patienten in Europa. Denn hier steht zum ersten Mal ein Medikament zur Verfügung, das an einer der Ursachen der Erkrankung angreift. Das heißt also, was nicht nur die Symptome lindert, sondern tatsächlich auch den Verlauf der Erkrankung verlangsamen kann.
Der Wirkstoff enthält einen Antikörper, der sich gegen die krankmachenden Ablagerungen im Gehirn wendet, das sogenannte Beta-Amyloid. Dadurch soll es den Abbau der Gehirnleistungen verlangsamen. In Frage kommt das Medikament für Alzheimer-Patienten, die ein geringes Risiko für schwere Nebenwirkungen haben und die noch am Anfang der Erkrankung stehen. In Deutschland sind das geschätzt etwa 20.000 Patienten. Aber die Wirkung ist laut Studien nicht sehr groß und die Nebenwirkungen können gravierend sein. Neurologen sprechen trotzdem von einem Durchbruch.
Sodass man schon sagen muss, dass das zwar eine geringe Wirkung ist, aber es ist eine messbare Wirkung und es ist am Ende des Tages etwas, was den Patienten auch, denke ich, zugutekommt.
Eine Heilung der Alzheimer-Erkrankung ist aber auch mit dem neuen Medikament nicht möglich.
Sie ist eine der Hauptverkehrsadern Magdeburgs, das heißt, sie war es. Denn seit heute Mittag rührt sich auf und unter dieser Brücke nichts mehr. Mit sofortiger Wirkung ist die Brücke über dem Damaschke-Platz im Herzen der Stadt für den gesamten Verkehr, aber auch für Fußgänger, gesperrt. Bei einer Untersuchung wurden so massive Schäden festgestellt, dass sie abgerissen werden muss.
Einer der Hauptverkehrsknotenpunkte Magdeburgs ist ab heute voll gesperrt. Per Eilbeschluss, auf wie unter der Brücke am Damaschke-Platz, darf nichts mehr fahren.
Ja, ich muss erst mal überlegen, wo ich denn lang fahre. Das ist ein ganz schöner Umweg.
Es ist schwer nachvollziehbar, möchte ich mal so sagen, dass von heute auf morgen die Brücke ganz gesperrt werden muss, weil akute Einsturzgefahr besteht. Bis gestern sind Tonnen noch drüber gerollt, ne?
Ein am Freitag vorgelegtes Gutachten hatte massive Schäden, gerissene und teils gebrochene Spannglieder im Brückeninneren festgestellt.
Wir müssen abreisen, weil die Schadbilder so klar und eindeutig sind, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Brücke relativ bald tatsächlich von alleine runterkommen würde, wenn wir sie nicht abreißen. Darum war Gefahr im Verzug.
Nach der eingestürzten Carola-Brücke in Dresden oder der über Monate gesperrten Elbe-Brücke in Bad Schandau trifft es damit wieder eine Brücke, in der zu DDR-Zeiten Hennigsdorfer Spannstall verbaut wurde. Experten vermuten, dass das Material bis 1990 in jedem Spannbetonbauwerk verbaut worden sein könnte. Allerdings sei das kein rein ostdeutsches Problem. Auch im Westen habe man mit Spannstall gearbeitet.
Alle diese gefährdeten Brücken mit diesem vergüteten Spannstall müssen jetzt genau untersucht werden. Und sobald man den Verdacht hat oder den begründeten Verdacht hat, dass da eine Einsturzgefährdung da ist, muss man dann Maßnahmen treffen.
Im Fall von Magdeburg war das Ergebnis eindeutig: Abriss und Neubau. Wie schnell ein provisorischer Ersatz hochgezogen werden kann, wird jetzt unter Zeitdruck geprüft.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 16. April.
Kühle Atlantikluft im Westen trifft auf sehr warme Mittelmeerluft über Ostdeutschland. Heute Nacht gibt es im Norden und Nordosten noch Schauer, die aber allmählich seltener werden. Morgen fällt vom Schwarzwald über den Hunsrück bis ins Emsland zeitweise Regen. Am Nachmittag gibt es in der Mitte auch Gewitter. Nach Südosten und Osten hin ist es trocken und meist sonnig. In der Nacht kühlt es ab auf 13 bis 6 Grad. Morgen im Westen und Südwesten 10 bis 15, in der Osthälfte 21 bis 27 Grad. Am Donnerstag in der Westhälfte meist wolkenverhangen mit Regenschauern und Gewittern. Im Osten und Südosten öfter Sonnenschein. Am Freitag wird es insgesamt wechselhaft. Nach Süden hin regnet es auch längere Zeit. Am Samstag wieder freundlicher und weitgehend trocken.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Und der kommt heute Abend aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Nicht so lange wie gewohnt, denn klar, nachher ist Fußball. Wir sind live dabei beim Rückspiel im Viertelfinale der Champions League. Hoffentlich dann mit der großen Aufholjagd von Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona. Live und in voller Länge bei uns. Die Champions League ab 21 Uhr hier im ARD-Infoabend. Am Mikrofon bis dahin ist Tim Krohn. Schönen guten Abend. Der schwarz-rote Koalitionsvertrag, die Spitzen der Union und der SPD sind sich allesamt ziemlich sicher, dass die Parteigremien am Ende auch Ja dazu sagen. Allerdings bei der SPD gibt es wohl noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. Ab heute entscheiden ja die Mitglieder. Und die Jusos legen sich jetzt schon mal quer. Das wiederum kann einer wie der Politikwissenschaftler und SPD-Kenner Wolfgang Schröder kaum nachvollziehen. Da sagte heute im NDR, dass das, was verhandelt wurde, unterm Strich doch ziemlich gut sei für die SPD. Meine Kollegin Sabine Rhein hat heute die Sprecherin der parlamentarischen Linken in der SPD gefragt, wie sie denn das sieht. Wiebke Esther, einverstanden mit der Analyse, mehr war nicht drin?
Ja, an der Aussage kann man etwas Wahres erkennen. Und auch wir, ich grüße Sie aus Ostwestfalen-Lippe, also dem nördlichen Zipfel Nordrhein-Westfalens. Auch wir werden in den nächsten zwei Wochen verschiedene Diskussionsveranstaltungen haben, um uns über diese 146 Seiten, aber auch die Umstände rundherum ein Bild zu machen und dann abstimmen zu können.
Mit den Umständen rundherum meinen Sie wahrscheinlich das Argument, dass es eigentlich keine Alternative gibt zu einem Ja, also dass man einsteigen muss in diese Koalition. Was aber sind die Argumente, die Sie den Zweiflern entgegenhalten, mit denen Sie überzeugen wollen, Ja zu sagen?
Ja, die Umstände sind verschiedene. Zum einen eben die Frage, was passiert, wenn man mit Nein stimmt. Das ist zum Beispiel anders als 2017 ja jetzt die Situation, dass wir 2017 eine Debatte hatten, die davon geprägt ist, dann soll es eben Jamaika machen. Eine Regierungskonstellation aus anderen demokratischen Parteien. Bei dem Wahlergebnis, dass wir das jetzt haben, ist das eben nicht erkennbar. Zu den Umständen gehört auch, dass wir darüber diskutieren, dass wir das historisch schlechteste Ergebnis hatten mit 16% und dass auch, wenn wir in Regierungsverantwortung gehen, eine Aufarbeitung dieses Ergebnisses und das, was eigentlich falsch gelaufen ist, warum wir den Wählerinnen und Wählern nicht überzeugen konnten. Und dazu gehört auch, verschärft leider seit dem letzten Wochenende, eine Debatte über Friedrich Merz, der mit seinen Aussagen momentan noch stärker im Wahlkampfmodus steckt und zu provozieren weiß, als dass er verbindet. Auch das wird noch mit diskutiert, ganz intensiv in der Partei.
Und was ist es inhaltlich, womit Sie werben wollen? Also ist es der Mindestlohn, der ja doch sehr wahrscheinlich kommen wird? Ist es das Rentenniveau? Was ist es?
Den Mindestlohn, Sie sprechen es an. Wir gehen fest davon aus, dass er kommen wird. Und ich habe nicht verstanden, warum Friedrich Merz da am Wochenende Zweifel ziehen müssen. Aber diejenigen, die das inhaltlicher verhandelt haben, haben es klargestellt, der wird kommen mit den 15 Euro im nächsten Jahr. Ich persönlich als Haushalts- und Finanzpolitikerin kann sagen, ich habe 2017 dem Vertrag nicht zugestimmt, weil mir der Investitionsstau zu groß geworden ist und weil wir den nicht angepackt haben. Da haben wir jetzt ein schweres Gewicht für den Koalitionsvertrag mit den 500 Milliarden Sondervermögen, auch mit der vereinbarten Reform der Schuldenbremse, die auch noch kommt. Die Infrastruktur darf nicht marode werden. Wir brauchen einen starken, handlungsfähigen Staat. Und das ist ein ganz starkes Argument, dass wir das jetzt endlich angehen. Das war mit der FDP in der Ampelkoalition beispielsweise nicht möglich.
Nun ist es ja so, dass viele bei den Jusos sagen, bitte nicht mit Ja stimmen. Wir stimmen mit Nein, also gegen den Vertrag. Und wir hören mal rein, was von den Jusos in Schleswig-Holstein dazu zu hören ist. Imke Grützmann ist das hier.
Also um eine Verhinderung der Koalition geht es nicht. Was mit dem Nein auf jeden Fall aber deutlich werden soll, ist, dass Nachverhandlungen nicht nur möglich sind, sondern auch nötig sind. Weil wir denken, dass mit der Zukunftsvision, die in diesem Koalitionsvertrag beschrieben wird oder eben nicht beschrieben wird, ehrlicherweise, einfach keine Politik für die nächsten 4 Jahre gemacht werden kann, die die Fragen unserer Zeit beantwortet.
Sehen Sie denn, Frau Esther, sehen Sie Möglichkeiten für Nachverhandlungen, organisatorisch ebenso wie politisch?
Also ich kann das auf jeden Fall sehr nachvollziehen, dass die Jusos mit diesem Wunsch in die Debatte gehen und den geäußert haben, ja auch nicht nur die in Schleswig-Holstein, sondern auch weitere, weil in dem Koalitionsvertrag für uns, wie man so schön sagt, auch einige Kröten zu schlucken sind. Organisatorisch sehe ich die Möglichkeiten zu Nachverhandlungen nicht als ausgeschlossen, aber politisch halte ich es für gewagt, das mit einfordern zu können. Mhm. Und das ist die Debatte, die wir aber jetzt in den nächsten 2 Wochen auch führen müssen.
Ganz kurz, ja oder nein, Sie stimmen zu oder nicht?
Ich diskutiere das mit meinen Mitgliedern in Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe. Es ist der Respekt vor den Mitgliedern, dass wir das da gemeinsam abwägen und ich es da sagen werde und nicht übers Radio verkünde.
Da gibt's wohl noch einiges zu besprechen für die Bundestagsabgeordneten, wie zum Beispiel Wiebke Esther. Sie ist die Sprecherin der Parlamentarischen Linken in der SPD, hier im ARD-Infoabend. Morgen wollen sie wieder auf die Straße gehen, um zu demonstrieren. Und in einem Land wie der Türkei, in dem man nie so ganz wissen kann, ob man nicht festgenommen wird oder ob man nicht am Ende auf irgendwelchen schwarzen Listen landet, ist es ein wirklich mutiger Schritt, vor allem für die ganz jungen Leute im Land. Immer mittwochs und samstags protestieren sie in Istanbul gegen die Festnahme des bisherigen Oberbürgermeisters İmam Olu. Mittlerweile geht es den Schülerinnen und Schülern, den Studentinnen und Studenten aber um viel mehr. Es geht gegen die Justiz, die Willkür und die Macht des Präsidenten. Es ist die größte Protestbewegung seit Jahren in der Türkei, auch an vielen Schulen im Land. Benjamin Weber.
Schon seit Tagen gehen viele Schülerinnen und Schüler nicht in den Unterricht. Stattdessen Sitzstreik und Protest. In Ankara, Izmir, Antalya, Mersin und Amasya und wie hier in Istanbul bei einer spontanen Demo im Stadtteil Beşiktaş. Der Auslöser, Lehrkräfte von Projektschulen sollen versetzt werden, bis zu 20.000 landesweit. Die Nachricht kam vor wenigen Tagen und sie kam überraschend. Projektschulen, das sind renommierte Gymnasien mit hohem Anspruch und Kooperationen ins Ausland. Diesen Schüler, der anonym bleiben möchte, machen die Versetzungen wütend. Unrechtmäßig werden Lehrkräfte umbesetzt. Das hier ist ein Protest für unsere Lehrerinnen und Lehrer. Allein an meinem Gymnasium wurden 8 auf einmal versetzt. Das ist ganz sicher keine Routine, was die da machen. Da steckt was anderes dahinter. Eine Anwältin beobachtet die Demonstration. Sie war selbst Schülerin einer Projektschule hier in Beşiktaş. Die Schülerinnen und Schüler sind der Meinung, dass ihre Lehrer aufgrund ihrer politischen Weltanschauung diskriminiert und versetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler wollen zu Recht wissen, anhand welcher Kriterien ihre Lehrkräfte ausgetauscht werden. Sie fordern Transparenz. Medienberichten zufolge werden vor allem solche Lehrkräfte versetzt, die als regierungskritisch gelten, die zum Beispiel zuletzt an Demonstrationen gegen die Regierung teilgenommen haben, nachdem Istanbuls Bürgermeister und Erdogans Gegenkandidat İmamoğlu verhaftet wurde. Und die das auch im Unterricht thematisiert haben. Ihre Stellen erhalten jetzt andere, die der Regierung Erdogan möglicherweise freundlicher gesinnt seien. heißt es. Rechtmäßig sei das alles nicht, sagt Kemal Irmal von der Bildungsgewerkschaft E-Team Sen, dem Sender Halk TV. Die Lehrer werden aus ihrem normalen Leben gerissen. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Türkei. Ohne Kriterien und mitten im Jahr. Das ist etwas Unrechtmäßiges. Das Thema nimmt Fahrt auf. Medien diskutieren. Auch der Bildungsminister Yusuf Tekin äußert sich im Fernsehen. Die Versetzungen seien rechtskonform. Die Verordnung ist aus dem Jahr 2020. Nach 4 Jahren wird die Amtszeit unserer Lehrerinnen und Lehrer in den Projektschulen verlängert oder eben nicht. In Beşiktaş auf der Demo überzeugen solche Argumente nicht. Auf den Plakaten der Schülerinnen und Schüler steht: Wir sind nicht euer Projekt, fasst unsere Lehrkräfte nicht an und wir wollen Harmonie in der Bildung. Die Polizei ist massiv präsent und filmt die Teilnehmenden systematisch ab. Viele von ihnen sind vermummt und viele sind noch sehr jung. Zum Gymnasium geht man zwischen 14 und 18 Jahren. Eine Schülerin, die anonym bleiben möchte, erklärt sich die Versetzungen der Lehrkräfte mit den Massenprotesten im Land. Die würden schließlich von jungen Menschen angetrieben. Sie kriegen die Universitäten und die Studierenden nicht unter ihre Kontrolle und haben es deswegen auf die Gymnasien abgesehen. Aber sie werden uns Schülerinnen und Schüler nicht kleinkriegen. Niemals. Dann biegt ein Protestzug um die Ecke. Studierende schließen sich an. Auf ihren Plakaten Karl Marx und das Pokémon Pikachu, mittlerweile ein Symbol für den Widerstand. Die größte Protestbewegung der Türkei seit über 10 Jahren. Sie hat mittlerweile auch die Gymnasien erreicht.
20.26 Uhr.
Der ARD-Infoabend. Sport.
Gute halbe Stunde, dann geht's los in der Champions League. Dortmund gegen Barcelona und jetzt das allerletzte Aufwärmen mit Martin Roschitz.
Ja, ich gebe mir Mühe, Tim, vielen Dank. Mit 0:4 ist Borussia Dortmund ja in der vergangenen Woche untergegangen in Barcelona. Besonders in der zweiten Hälfte ist den BVB-Fans dann ganz klar geworden, dass ihr Team aktuell in einer anderen Liga oder sagen wir mal anderen Leistungsklasse unterwegs ist als die Katalanen. Die Spannung ist damit raus vor dem Rückspiel heute Abend und trotzdem ist das Dortmunder Stadion gut gefüllt, voll wie immer. Auch Daniel Neuhaus hat sich geweigert, den Dienst zu quittieren und sich an seinen Reporterplatz begeben. In österlicher Vorfreude einer fußballerischen Auferstehung, Daniel.
Ganz genau, nur so konnte ich hier heute hinfahren und den Optimismus beibehalten, aber Niko Kovac, der ist halt nicht so ein Hans-Guck in die Luft, der sieht die Sachen eher realistisch und ich glaube, da geht es eher darum, hier mit Würde durch dieses Spiel zu kommen, vielleicht knapp zu gewinnen, aber ich glaube, was die Spieler und die Trainer angeht beim BVB, da denkt hier keiner an ein vorösterliches Wunder, sorry.
Die Ausweglosigkeit des Unterfangens scheint so groß, dass BVB-Trainer Niko Kovac heute sogar seinen Kapitän schont. Der Name Emre Can taucht nicht in der Dortmunder Startelf auf, weil die Bundesliga wichtiger ist, Fragezeichen?
Ja, denn ehrlicherweise ist dieses Hinspiel in Barcelona ein kleiner Ausreißer gewesen nach unten. Dieses 0:4 tat weh, vor allem wenn man sich die anderen Ergebnisse der vergangenen Wochen anguckt. Das war ganz ordentlich und ich stocke gerade, weil ich Heiko Westermann im Barcelona-Trikot sehe. Das ist immer noch etwas ungewöhnlich, der Co-Trainer des FC Barcelona, Heiko Westermann. Das ist auch ein Karriereweg, egal. Also, die Bundesliga-Ergebnisse passen ja, das wollte ich eigentlich sagen. Und deshalb geht es hier darum, wieder in die Spur zu kommen, international, um den nationalen Faden nicht zu verlieren. Da geht es ja darum, wieder zurückzukommen in die Champions-League-Regionen für den Finalisten der vergangenen Saison. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ist noch gar nicht so lange her und dieses Selbstverständnis hat der BVB schon noch. Und deshalb hat dieses Spiel auch schon eine Bedeutung, selbst wenn es nicht fürs Weiterkommen reichen wird.
HW4 in Hamburg, HSV, Heiko Westermann, wer mit dem Namen jetzt nicht sofort was anfangen kann, der ist dann bei dem DFB im Juniorenbereich gelandet und von da aus dann nach Barcelona. Und jetzt Co-Trainer von Hansi Flick, zusammen mit Markus Sorg auch dort tätig. Die haben auch schon einen Spanischkurs gemacht, allerdings jetzt den aufgrund einiger, ja, doch vermehrten Trainingseinheiten wieder eingestellt, weil es doch zu anstrengend ist. Wenn du aber mal einen Blick auf die Mannschaft von Hansi Flick wirfst, wen schont er denn mit Blick auf das wahrscheinliche Halbfinale Ende April gegen Inter oder Bayern und natürlich auch mit Blick auf das Meisterschaftsfinale in Spanien, wo Barcelona ja mit 4 Punkten vor Real Madrid führt?
Ja, aber noch gegen Real spielt. Also da gibt es auch schon nochmal spannende Spiele. Dazu das Pokalfinale gegen Real. Deshalb heißt es auch da so ein bisschen Kräfte verteilen. Und dann hat sich Hansi Flick gedacht, nehme ich einfach Pedri raus und bringe Gavi rein. Das sind Luxusmöglichkeiten auf der Bank. Dazu Araujo drin und Gerard Martin. Das sind zwei Wechsel in der Innenverteidigung, aber Pedri sicherlich ein Unterschiedsspieler. Bin gespannt, ob das irgendwie ins Gewicht fällt. Aber vorne das magische Dreieck Lewandowski, Yamal und Rafinha. Die drei, die große Sorgenfalten beim BVB verursacht haben, die sind wieder mit dabei. Also offensiv ist das erste Sahne, was Hansi Flick hier auf den Rasen zaubert, und keine B11.
Die ganz große Spannung können wir also leider nicht versprechen. Was wir versprechen können: engagierte Reporter und hoffentlich auch eine engagierte Dortmunder Mannschaft, die zumindest das Rückspiel gegen Barcelona gewinnen will, selbst wenn es dann in der Endabrechnung nicht reichen sollte. Wir übertragen das Champions League Viertelfinal-Rückspiel live und in voller Länge hier im Programm ab 20.59 Uhr.
Der ARD-Infoabend. Nachrichten.
Um 20.30 Uhr mit Martin Seiler. Der Bundesrechnungshof hat an die neue Bundesregierung appelliert, bestimmte Steuervergünstigungen abzuschaffen. Der Staat könnte dadurch zusätzliche Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe generieren, hieß es. Aus Bonn, Sebastian Tittelbach.
Einiges fordern die Rechnungsprüfer schon seit Jahren. Etwa eine Streichung von Diesel- und Kerosinsubventionen, keine Steuervergünstigung mehr für Handwerkerleistungen und weniger Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer. Anderes ist vergleichsweise neu. So warnt der Rechnungshof, dass den Finanzbehörden hohe Steuereinnahmen entgehen könnten, etwa aus Geschäften mit Kryptowerten oder bei der Kurzzeitvermietung von Wohnungen. Dazu fehle den Behörden der Überblick. Prüfer müssten deshalb besser ausgestattet und die Finanzämter mehr digitalisiert werden.
Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April schrittweise in ganz Deutschland eingesetzt werden. Alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen seien umgesetzt, schreibt Gesundheitsminister Lauterbach in einem Brief an die Firma Gematik, die das System entwickelt hat. Zuvor hatten Fachleute davor gewarnt, dass die gespeicherten Gesundheitsdaten nicht ausreichend geschützt sind. Mit der elektronischen Patientenakte können Ärzte auf wichtige Informationen ihrer Patienten zurückgreifen, etwa Befunde anderer Ärzte, Impfungen oder Rezepte. Das soll die Behandlung verbessern und gefährliche Medikamentenkombinationen verhindern. Patienten haben ein Widerspruchsrecht. Die EU hat eine neue Alzheimer-Therapie zugelassen. Es ist die erste, die auf ursächliche Krankheitsprozesse abzielt. Das Medikament mit dem Antikörper Lecanemab kann Alzheimer zwar nicht heilen, aber die kognitiven Auswirkungen der Krankheit verlangsamen. Geeignet ist der Wirkstoff allerdings nur für einen kleinen Teil der Patienten und nur für eine Behandlung im frühen Stadium. Lecanemab ist bereits in den USA und mehreren anderen Ländern zugelassen. In der EU soll es in einigen Monaten verfügbar sein. In New York hat die Neuauflage des Vergewaltigungsprozesses gegen den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein begonnen. Das Urteil von 2020, 23 Jahre Haft, war im vergangenen Jahr aufgehoben worden. Aus der Nachrichtenredaktion Johanna Hunsberg.
Es habe im Prozess mehrere Verfahrensfehler gegeben, so das New Yorker Berufungsgericht. Unter anderem hatte der Richter Zeuginnen zugelassen, die gar nicht Teil der Anklage waren. Nun also der zweite verkürzte Anlauf. Heute soll es erst einmal um die Auswahl der Geschworenen gehen. Im Laufe des Prozesses sagen dann drei Hauptzeuginnen aus der Filmbranche aus. Sie werfen Weinstein Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vor. Der 73-jährige Filmproduzent sitzt schon jetzt im Gefängnis. Er war wegen ähnlicher Vorwürfe bereits in Los Angeles zu 16 Jahren Haft verurteilt worden.
Das Wetter in Deutschland: nachts gebietsweise Schauer oder einzelne Gewitter, Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Morgen meist heiter und trocken, im Westen wechselhaft mit Regen, auch dann sind Gewitter möglich, Höchstwerte 10 bis 27 Grad. Am Donnerstag gebietsweise freundlich, zeitweise etwas Regen, 9 bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der ARD-Infoabend.
Und da schauen wir jetzt mal zur Deutschen Bahn. Denn mit den Rekordinvestitionen von fast 20 Milliarden Euro ist es im vergangenen Jahr gelungen, den Verfall der Bahninfrastruktur, also zum Beispiel im Bereich Schienen oder Bahnhöfe, weitgehend zu stoppen. Der Zustandsbericht der Infrastruktur-Bahntochter InfraGo weist für 2024 eine leichte Verbesserung der Lage aus. Die aktuelle Zustandsnote ist jetzt immerhin die Schulnote 3. Johannes Frevel.
Er gilt als Achillesferse der Bahn, der schlechte Zustand der Infrastruktur. Im vergangenen Jahr ist die Bahn erneut in die roten Zahlen gefahren. Alle Gewinne im Fernverkehr wurden von viel höheren Entschädigungszahlungen für Verspätungen aufgefressen. Bahnchef Richard Lutz bedauerte bei der jüngsten Bilanzpressekonferenz:
Wir haben im Fernverkehr im vergangenen Jahr einen Rückgang der Nachfrage erlebt und mussten gleichzeitig hohe Entschädigungszahlungen an unsere Fahrgäste leisten.
Der Bahntochter InfraGo kommt eine Schlüsselrolle zu, die Bahn mit einem besseren Netz auch wirtschaftlich wieder auf Kurs zu bringen. Im vergangenen Jahr gelang die Trendwende. Der Verfall der Bahninfrastruktur wie Schienen und Bahnhöfe konnte weitgehend gestoppt werden, resümierte InfraGo-Chef Philipp Nagel, als er den Netzzustandsbericht für das Vorjahr in Berlin präsentierte. Das beste Bahnnetz gibt es durch die Nachwendeverkehrsprojekte Deutsche Einheit im Osten, das schlechteste im Westen.
NRW ist eben jetzt hinter Schleswig-Holstein zurückgefallen und NRW ist auch das einzige Bundesland, wo wir keine Verbesserung der Zustandsnote geschafft haben. Sicherlich die größte Herausforderung jetzt, wenn man an Bundesländer denkt, wie man dort das riesige Netz nach vorne bringt.
Die größten Verbesserungen gab es im Vorjahr bundesweit bei Gleisen und Weichen. Dort kann besonders schnell und einfach gebaut werden. Schwierig sieht es weiterhin bei 4000 Stellwerken aus. Die Hälfte muss erneuert werden, doch die Industrie kann nur weniger liefern als nötig.
Wir können nur so viele Stellwerke aktuell erneuern. Also wir gehen mit den 200 an das, was in den nächsten 3 Jahren eigentlich leistbar ist aus der Industriekapazität. Wir wollen mehr. Man kann sich ganz einfach ausrechnen. Man muss ungefähr 100 im Jahr bauen. Wir haben die ältesten Stellwerke, sind ja deutlich über 100 Jahre schon in Betrieb. Wenn wir 200 in 3 Jahren bauen, dann sehen Sie, dass es eben noch zu wenig ist.
Insgesamt konnte der Netzverfall im vergangenen Jahr zwar erstmals gestoppt werden, allerdings zu einem hohen Preis. Der Sanierungsbedarf ist im Vorjahresvergleich von rund 92 auf 110 Milliarden Euro gestiegen. Zur Begründung führt InfraGo-Chef Philipp Nagel an, die wachsende Nachfrage nach Bahntechnik treibe am Markt die Preise.
Wenn wir die Nachfrage erhöhen, dann steigen erstmal die Preise, das ist ganz klar. Und das motiviert Unternehmen, Kapazitäten aufzubauen. Und so ist es mit allen.
Die Bahntochter InfraGo hofft darauf, in diesem Jahr könnten auch unter der neuen Bundesregierung wieder knapp 20 Milliarden Euro in Fahrwege der Bahn und in Bahnhöfe investiert werden.
Soweit also der Netzzustandbericht der Deutschen Bahn. Und wir bleiben nochmal beim Thema hier im ARD-Infoabend. Denn was Verspätungen oder sogar Zugausfälle bei der Bahn betrifft, das liegt ja nicht immer nur an der Infrastruktur. Das liegt auch sehr oft an fehlendem Personal. Also die Sache mit dem guten alten Kinderwunsch, einmal wie Lukas, der Lokomotivführer, durch die Lande zu sausen, irgendwie haben die meisten von uns den im Laufe unseres Lebens vergessen. Es fehlen Zugführer und es fehlen oft auch diejenigen, die bei der Bahn die Weichen stellen. Niklas Roth hat sich in Nordrhein-Westfalen mal umgehört, wie man denn den Personalmangel in den Stellwerken beheben könnte.
Es ist wirklich einfach eine Start-Ziel-Bedienung. Ich klicke also auf das Einfahrsignal und dann klicke ich auf das Ausfahrsignal und dann drücke ich quasi Enter und dann hat sich das Ganze schon. Also dann läuft die Fahrstraße von ganz alleine ein.
Nur per Mausklick am Computer stellt Zugverkehrssteuerin Charlotte Furtmann die Weichen und Signale. Sie wird gerade für das neue elektronische Stellwerk Linker Rhein der Bahn geschult. Die Strecke zwischen Köln-West und Hürth-Karlscheuren wird ab Mitte Mai nur noch von 2 Menschen bequem am Computer überwacht. Dann ist das neue elektronische Stellwerk in Betrieb. Bisher gibt es dafür 4 alte Stellwerke entlang der Strecke. Das älteste davon ist fast 100 Jahre alt. Für Charlotte Furtmann eine ganz neue Arbeit.
Es ist ungewohnt, alles mit der Maus zu machen. Also ich sitze halt meistens in Köln-Süd, da drehe ich halt Hebel und das ändert sich halt. Also das macht das so ein bisschen wie so ein Computerspiel.
Künftig arbeiten Sie und Ihre Kollegen an Computern in einem klassischen Großraumbüro in der Kölner Innenstadt. Die Züge sieht sie dann nur noch als rote Linien auf ihrem Computerbildschirm. Aus dem alten Stellwerk konnte Charlotte Furtmann direkt auf die Strecke hinunterblicken. Das wird ihr fehlen, sagt sie. Aber der neue Arbeitsplatz ist insgesamt für viele attraktiver. Das ist zumindest Rainer Kriegers Erfahrung. Er ist quasi Furtmanns oberster Chef in Köln. Er leitet den Betrieb des Netzes dort.
Wir bewerben das sehr viel mit der modernen Technik und ist es deswegen, wenn wir tatsächlich dann auf Altstellwerken die Kollegen einsetzen und wir merken das ganz klar, junge Mitarbeiter möchten computeraffine Arbeitsplätze haben und die können wir natürlich mit elektronischen Stellwerken da anbieten.
Dank der neuen Arbeitsplätze lassen sich größere Streckenabschnitte mit weniger Personal bedienen. So will die Bahn auch mit der Modernisierung den Personalmangel bei den Zugverkehrssteuerern bekämpfen. Eine langfristige Aufgabe, weiß Professor Birgit Milius. Sie ist Leiterin des Fachgebiets Kiez Bahnbetrieb und Infrastruktur an der TU Berlin.
Der Prozess von der Idee, ich baue ein Stellwerk, bis ich nehme es in Betrieb, dauert mehrere Jahre. Und wir haben ja einen Personalmangel nicht nur im aktiven Bahnbetrieb, sondern natürlich auch im Bereich der Planung beispielsweise, der Bauvorbereitung, der Abnahmeprüfung.
Deshalb ist auch die Personalgewinnung für die Deutsche Bahn ein langwieriger Prozess. Zugverkehrssteuerer ist kein Job wie jeder andere. Charlotte Furtmann hat sich vor 6 Jahren dazu entschlossen und es bis heute nicht bereut.
Es ist einfach auch ein super abwechslungsreicher Job, weil man weiß nie, was einen erwartet, wenn man zur Arbeit kommt. Es kann sehr ruhig sein, es kann aber auch wirklich viel los sein. Es ist halt kein Tag so wie der andere, würde ich sagen.
Der Kampf gegen den Personalmangel in den Stellwerken der Bahn. Sie hören den ARD-Infoabend 20.40 Uhr gleich.
Der ARD-Infoabend.
Seit 2 Jahren schon tobt im Sudan ein blutiger Krieg zwischen der Armee, des Militärherrschers und den Milizen seines früheren Stellvertreters. Was als innerer Machtstreit begann, hat sich längst zu einer der schlimmsten Katastrophen unserer Zeit ausgeweitet. Rund 150.000 Menschen wurden getötet, 11 Millionen aus ihrer Heimat vertrieben. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Katastrophe weltweit. In London hat heute eine internationale Sudan-Konferenz begonnen. Vertreter aus fast 20 Staaten beraten dort über mögliche Wege raus aus diesem Konflikt und über konkrete Hilfen für die notleidende Bevölkerung. Christoph Prössl.
Mit einem Appell wendete sich die geschäftsführende Außenministerin von Deutschland, Annalena Baerbock, an die Konferenzteilnehmer in London.
How can we forget the world's largest humanitarian crisis? The 30 million who cannot survive without humanitarian assistance. The horrific reports of women and children being raped.
Wie konnten wir die humanitäre Krise im Sudan nur vergessen? Die 30 Millionen Menschen, die auf Hilfen angewiesen sind, die Frauen und Kinder, die vergewaltigt wurden, sagte Baerbock. Und auch der britische Außenminister David Lammy sagte, es müsse deutlich werden, dass die Staatengemeinschaft den Sudan nicht vergessen habe.
Let's show them and the world that we've not given up on them. We've not given up on Sudan.
Die deutsche und die britische Regierung machten zu Beginn der Konferenz Hilfszusagen. Deutschland ist bereit, weitere 125 Millionen Euro zu geben, Großbritannien etwa 140 Millionen Euro. An der Konferenz nehmen Vertreter aus 17 Ländern und von 5 multilateralen Organisationen teil, zum Beispiel von der Europäischen Union, der Afrikanischen Union, der Arabischen Liga. Auf der Agenda stand aber nicht nur die Unterstützung der Zivilbevölkerung, der Vertriebenen, der Hungernden. Es ging bei diesem Treffen auch darum, die Bemühungen, einen Frieden auszuhandeln, zu koordinieren. David Lammy begründete die Notwendigkeit so. 4 Millionen Menschen sind bereits aus dem Land geflohen. Die Krise destabilisiert die ganze Region. Es wäre also strategisch falsch, den Sudan zu vergessen. Im Sudan bekämpfen sich 2 Kriegsparteien, die Armee auf der einen Seite, die sogenannte RSF-Miliz auf der anderen Seite. Vertreter der beiden Parteien lehnten es ab, nach London zu kommen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, kritisierte die Unterstützung aus dem Ausland für die beiden Kriegsparteien. Er sei besorgt, dass weiterhin Waffen in den Sudan gelangten. Annalena Baerbock betonte, es könne keine militärische Lösung geben.
There cannot be any military solution. This war must end.
Der Krieg müsse sofort enden. Baerbock forderte die Kriegsparteien auf, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Bereits am Montag hatte sie von den Golfstaaten gefordert, sich stärker für einen Frieden zu engagieren. Die nationale Armee wird von Ägypten und Saudi-Arabien unterstützt, die RSF-Miliz von den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Die Meinung.
Ja, wir haben den Appell von Annalena Baerbock ja eben schon gehört. Im Sudan könne es keine militärische Lösung geben, sagt sie. Dieser Krieg muss sofort enden. Hören Sie dazu die Meinung unseres Korrespondenten Moritz Behrendt.
Der Sudan ist von Europa aus betrachtet weit weg. Deswegen zunächst ein paar Basics. Der Krieg, der dort seit 2 Jahren herrscht, ist kein archaischer Konflikt, in dem sich irgendwelche afrikanischen Stämme brutal bekämpfen. Es ist ein moderner Krieg des 21. Jahrhunderts, in dem 2 hochgerüstete Armeen gegeneinander vorgehen. Das macht ihn nicht weniger brutal. Der Krieg ist auch eine Spätfolge der Jahrzehnte andauernden Diktatur von Omar al-Bashir. Paranoid wie manche Diktatoren wollte sich Bashir nicht auf eine militärische Kraft verlassen, die ihn gegebenenfalls stürzen könnte. Deswegen baute er neben der regulären Armee die Rapid Support Forces auf. Der Sturz Bashirs 2019 war im Wesentlichen ein Verdienst der mutigen sudanesischen Demokratiebewegung. Zehntausende sind Woche für Woche auf die Straße gegangen, auch nachdem es Massaker an den Demonstranten gab. Gegen die weiterhin mächtigen Generäle der beiden Armeen konnten sich die Zivilisten aber nicht durchsetzen. Auch weil die UN, die internationale Staatengemeinschaft, die nötige Unterstützung vermissen ließ. Dieses Versagen muss sich auch der Westen ankreiden lassen. Eine wirkliche Demokratie in einem arabischen Staat, das hielt offenbar in westlichen Hauptstädten kaum jemand für denkbar. Gesetzt wurde auf eine Zusammenarbeit zwischen zivilen Kräften und den beiden Armeen. In der naiven Hoffnung, die Militärs würden die Macht irgendwann abgeben. Doch der absehbare Misserfolg dieses Experiments hatte viele Väter. Vor allem in den Monarchien und Autokratien in der Nachbarschaft wurde die sudanesische Variante des arabischen Frühlings als Bedrohung wahrgenommen. Bis heute zählen Ägypten und Saudi-Arabien zu den wichtigsten militärischen Unterstützern der sudanesischen Armee. Auf der anderen Seite sind es die Vereinigten Arabischen Emirate, die allen Dementis zum Trotz mit ihren Waffenlieferungen an die RSF diesen Krieg am Laufen halten. Wenn jetzt in London zum Jahrestag des Kriegsbeginns internationale Staaten zusammenkommen, dann reicht es nicht, vage ein Ende der Waffenlieferungen zu fordern. Auf die Emirate muss nachhaltig Druck ausgeübt werden. Es muss klar ausgesprochen werden, mit euren Waffenlieferungen an die RSF unterstützt ihr Kriegsverbrechen. Dieser Krieg ist ein Krieg des 21. Jahrhunderts und das ist leider kein gutes Zeichen. Denn so manche Errungenschaften des humanitären Völkerrechts sind weltweit auf dem Rückzug. Im Sudan, wie auch in anderen gegenwärtigen Kriegen, werden Flüchtlinge zum Ziel von Angriffen, ebenso wie Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Ohne deren lebensrettende Arbeit sähe die Lage im Sudan noch düsterer aus, als sie es ohnehin schon ist. Sie müssten stärker finanziell unterstützt werden. Aber auch das ist eine Lehre des 21. Jahrhunderts. Die Hilfe für die Zivilbevölkerung, ebenso wie deren Schutz, ist vielen Staaten nicht mehr allzu viel wert.
Die Meinung von Moritz Behrendt, das war der Kommentar hier im ARD-Infoabend. Die Kriege, wie eben gehört, sind das eine große Problem auf der Welt, das andere ganz sicherlich die Veränderungen beim Klima. Das vergangene Jahr war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Erstmals lagen wir tatsächlich im Schnitt über einer 1,5 Grad Erderwärmung. Und das ganz besonders hier bei uns in Europa. Das Copernicus-Berichtsbuch, das ist sowas wie das offizielle Klimatagebuch Europas. Dahinter steht ein wissenschaftlicher Dienst der EU, der Wetter- und Umweltdaten weltweit sammelt, der sie dann auswertet und bewertet mit Hilfe von Satelliten, Wetterstationen, Computermodellen und so weiter und so weiter. Und der neue Bericht, der hat es nun wirklich in sich. Und wie reagiert nun die EU? Thomas Spickhofen.
Alarmierend nennt Peter Liese, umweltpolitischer Sprecher der Christdemokraten im EU-Parlament, die Erkenntnisse von Copernicus.
Wir haben in Europa ein echtes Problem mit dem Klimawandel und das merken wir auch gerade in diesem Frühjahr. Nicht nur in Deutschland ist es außergewöhnlich trocken, in Osteuropa ist das noch schlimmer.
Und doch scheint der Kampf gegen den Klimawandel auf europäischer Ebene zuletzt in den Hintergrund gerückt zu sein. Der Krieg in der Ukraine, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit, das sind die prägenden Debatten, während wichtige Elemente des Green Deals von Ursula von der Leyen unter die Räder geraten. Die Emissionsziele für Neuwagen zum Beispiel wurden gestreckt, die sogenannten Flottengrenzwerte, Kontrollen in der Agrarwirtschaft gelockert. Nicht alle Beschlüsse des Green Deals waren wirksamer Klimaschutz, erklärt Liese.
Wir haben viel unnötigen Ballast. Und wenn wir dauerhaft erfolgreich sein wollen und auch ein Vorbild für andere Länder sein wollen, dann müssen wir jetzt unnötigen Ballast abwerfen, aber unbedingt die Klimaziele erreichen.
Schon richtig, stimmt Timo Wölken von der SPD zu. Da, wo Europa zu streng gewesen sei und die eigene Industrie zerstört werde, müsse man nachjustieren. Aber die Wettbewerbsfähigkeit dürfe nicht als Totschlagargument benutzt werden, kritisiert Wölken.
Wenn ich jetzt immer wieder höre, ja, aber wir dürfen die Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren, dann bedeutet das für mich, dass da eins gegen das andere ausgespielt wird. Aber das ist es ja nicht. In einer dekarbonisierten Wirtschaft liegt auch ein wahnsinniges Potenzial, gerade für die europäische Industrie.
In vielen Bereichen würden auf europäischer Ebene gerade mehr Rückschritte als Fortschritte gemacht, findet Wölken. Dabei geht es für den Sozialdemokraten auch um eine weltweite Vorreiterrolle Europas im Klimaschutz.
Wir müssen als Europäerin international glaubwürdig bleiben. Und denn klar ist, dass wir als internationale Gemeinschaft diese Menschheitsaufgabe nur gemeinsam werden adressieren und bekämpfen können.
Immer noch offen ist zum Beispiel auch, welches konkrete Klimaziel sich die EU für 2040 setzt. Bis 2050 soll die Klimaneutralität erreicht sein, bis 2030 die Treibhausgasemissionen auf 55% gegenüber dem Stand von 1990 sinken. Aber der Zwischenschritt für 2040, der ist umstritten. 90%, etwas mehr, etwas weniger. Auf jeden Fall müsse es jetzt schnell gehen damit, fordert Christdemokrat Peter Liese, die Welt warte auf Europa.
China und Indien werden sich nicht bewegen, wenn wir uns nicht festlegen. Und da kommt es nach meiner Einschätzung nicht so sehr darauf an, ob wir 2 oder 3% mehr auf den Tisch legen. Wir sollten ambitioniert sein, aber auch gleichzeitig realistisch. Wichtig ist, dass wir jetzt deutlich vor der Klimakonferenz in Belem ein Ziel auf den Tisch legen.
Für Michael Bloss von den Grünen ist der Copernicus-Bericht ein Beleg dafür, dass Europa noch nicht das Tempo aufgenommen hat, das es braucht.
Der Bericht zeigt, wir müssen uns beeilen, wir müssen schneller sein, nicht langsamer. Es ist ein Armutszeugnis von der Politik, dass sie nicht genügend darauf reagiert.
Sowohl in Europa wie auch im Koalitionsvertrag der mutmaßlichen neuen Bundesregierung sieht Bloss Rückschritte in der Klimapolitik. Das sei geradezu absurd, sagt Bloss.
Ich bin mir sicher, seine Pfefferstreuer Max und Moritz, die hatten viele, ich glaube die meisten von uns schon mal in der Hand. Heute vor 125 Jahren wurde Wilhelm Wagenfeld geboren. Das ist ein Pionier des Industriedesigns. Florian Bensch porträtiert den Bauhausschüler.
Die Verkörperung einer essentiellen Idee. Aus der Form folgt die Funktion.
Dieser Satz steht als Erklärung unter einer unscheinbaren Lampe mit Glas-Halbkugelschirm, die als Bauhaus-Ikone im Museum of Modern Art in New York ausgestellt ist. Dort lernt man:
Dieses Objekt, die Bauhaus-Lampe von Wilhelm Wagenfeld, ist ein Beispiel moderner Synthese, gestalterischer und funktioneller Kunst. Sie ist maximal einfach und maximal wirtschaftlich.
Wilhelm Wagenfeld. Der Name ist synonym mit Bauhaus und modernem Industriedesign. Wagenfeld-Entwürfe haben das Ziel, Ästhetik, Alltagstauglichkeit und industrielle Massenproduktion miteinander zu vereinen. Das Unikat als höchste Form der Kunst hinter sich zu lassen.
Wir müssen ausgehen von dem Massenprodukt. Und das, was millionenfach produziert, das ist wichtig. Und mit höchsten Ansprüchen auf das Billigste weiterzuarbeiten.
So Wagenfeld. Mit 14 Jahren beginnt er eine Lehre als Industriezeichner in einer Bremer Silberwarenfabrik. 1923, mit 23 Jahren, geht er ans Bauhaus nach Weimar, studiert dort die Prinzipien des funktionalen Designs mit einem Fokus auf Metall und Glas. Hier, in seinem künstlerischen Laboratorium, wie er es nennt, widmet sich Wagenfeld besonders langen Serien. Also aus einem luxuriösen oder komplexen Gegenstand schrittweise etwas zu machen, das einfach herzustellen ist, das sich jeder leisten und das jeder gebrauchen kann. Lampen, Teekannen, Eierkocher, Türklinken, Klaviaturen, Sektschalen. Tochter Maike Noll-Wagenfeld erinnert sich.
Vor allen Dingen meine Mutter wurde immer rangezogen, um Dinge in die Hand zu nehmen. In erster Linie war ihm das Brauchen wichtig. Und zwar das Brauchen, wenn ich das Glas nehme, aber auch, wie sieht das für sie aus, wenn ich das Glas nehme. Das Brauchen musste schön sein.
Den Nationalsozialisten begegnet Wagenfeld mit kritischer Distanz, arrangiert sich jedoch mit den Begebenheiten des Regimes. Er arbeitet im Hauptjob für das Jenaer Glaswerk und übernimmt die künstlerische Leitung der Vereinigten Lausitzer Glaswerke, zu dieser Zeit die größte Glashütte Europas. Nach seiner Weigerung, der NSDAP beizutreten, wird Wagenfeld an die Kriegsfront geschickt und verbringt nach Kriegsende ein Jahr in sowjetischer Gefangenschaft. Kurz darauf beginnt seine langjährige Zusammenarbeit mit der württembergischen Metallwarenfabrik WMF. Aus dieser Zeit stammen viele der Designs, die bis heute in Gebrauch sind, wie die Wagenfeld, Max und Moritz Salz- und Pfefferstreuer, bei denen es nicht hauptsächlich um die Optik geht, sondern um die Handhabung.
Nicht vom Stuhl ist auszugehen, sondern vom Sitzen,
schreibt Wilhelm Wagenfeld 1948.
Nicht vom Glas, sondern vom Trinken. Nicht von der Kanne, sondern von Halten und Gießen. Nicht von der Lampe, sondern vom Licht und Leuchten.
1954 gründet er in Stuttgart die Werkstatt Wagenfeld. Sein Leben lang entwirft, konstruiert und vermarktet Wagenfeld Gebrauchsgegenstände. Die Wagenfeld-Lampe, eine Ikone des Designs, wird heute noch in seiner Geburtsstadt Bremen produziert. Nach den 100 Jahre alten Planskizzen funktionell, preiswert und schön.
Dass man nun sagen kann, es ist ja nur für den Arbeiter, das ist ganz falsch. Man muss davon ausgehen, dass oft die Arbeiter die intelligenteren sind und viel intelligenter als die Unternehmer und die reichen Zeitgenossen.
Am 15. April 1900 kommt in Bremen der Produktdesigner und Industriepionier Wilhelm Wagenfeld zur Welt. Das war heute, vor 125 Jahren.
Der Stichtag von Florian Bensch. Kultur. Und da geht's jetzt um Rachel Kushner. Der Autor Bret Easton Ellis, das ist ja noch nicht irgendjemand, der hat sie mal als die aufregendste Schriftstellerin ihrer Generation bezeichnet. Und von ihr gibt's jetzt einen neuen Roman, See der Schöpfung, und da geht's um nicht weniger als die Urfragen der Menschheit, also nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens. Erzählt übrigens in Form einer Spionagegeschichte, für die sie mal wieder, muss man sagen, für einen der wichtigsten Literaturpreise der Welt nominiert wurde, den Booker Prize. Jan Tussing hat schon mal vorgelesen.
Deckname Sadie Smith, Beruf Agentin. Seit die CIA sie gefeuert hat, nimmt sie für Geld jeden Undercover-Einsatz an. Ihr neuer Auftrag? Eine Gruppe von Umweltaktivisten in Frankreich infiltrieren. Für Sadie auch nur ein Job, sagt Rachel Kushner, Autorin des Booker Prize-nominierten Thrillers Sie der Schöpfung.
Sie ist eine durchaus skrupellose Person. Sie fährt aufs Land in Südwestfrankreich, um das Leben von Menschen zu zerstören, die dort ein soziales Projekt begonnen und eine Kommune gegründet haben. Das Ziel ist, diese Kommune zu vernichten.
Sadie weiß nicht, wer ihre Auftraggeber sind. Was sie aber weiß, sie verdächtigen die Kommune und ihren Anführer Pascal, eine Sabotageaktion durchgeführt zu haben, um den Bau von Megabassins zu verhindern. Gigantische Wasserreservoirs der industriellen Landwirtschaft, die der Region das Grundwasser entziehen. Soweit die Ausgangslage von See der Schöpfung. Rachel Kushners neuester Wild Ride, ein Spionageroman, spannend, voller aktueller Bezüge und genial erzählt.
By the time I finished the novel, this had become a really big issue in France.
Gerade als ich den Roman fertig hatte, wurde das zu einem Riesenthema in Frankreich. Und jetzt gibt es eine Massenbewegung. Junge Aktivisten und Kleinbauern versuchen gemeinsam zu verhindern, dass die französische Regierung und die Agrarlobby die Kontrolle über das Wasser übernehmen.
Die amerikanische Star-Autorin Rachel Kushner lebt in Los Angeles. 6 Jahre hat sie an ihrem neuen Buch geschrieben. Sie kennt den Südwesten Frankreichs gut und den Verteilungskampf ums Wasser, der dort seit einigen Jahren herrscht. Die Proteste gegen die Megabassins enden immer wieder in Gewalt. Im Roman ist es Sadies Job, für eine Eskalation zu sorgen, damit die Aktivisten möglichst lange hinter Gitter landen. Doch statt Militanz begegnet Sadie in der Kommune zunächst vor allem Menschen, die viel Zeit damit verbringen, über Alternativen zum Leben im Spätkapitalismus nachzudenken.
The people who have set up this commune are trying to reframe what the terms of modern life are.
Die Leute, die diese Kommune gegründet haben, versuchen, die Bedingungen des modernen Lebens neu zu gestalten. Sie wollen eine natürlichere Art zu leben entwickeln, Nahrung anbauen, im Einklang mit den Jahreszeiten leben, die Zwänge des Stadtlebens hinter sich lassen und ein Leben haben, das weniger entfremdet ist, in dem die Arbeit eines jeden am tatsächlichen Bedarf ausgerichtet ist.
Menschen, die gegen unsere Zeit leben, anstatt sich hier anzupassen. Immer wieder widmet sich Kushner in ihrem Schreiben den Rebellen und Bohemiers, denen, die frei und gefährlich leben. Um den Pfad der Zerstörung zu verlassen, brauche es eine Revolution des menschlichen Bewusstseins, sagt Rachel Kushner. Und sie schafft in See der Schöpfung eine Gegengeschichte der Menschheit, flirrend, mit einem präzisen Gespür für die Bruchlinien der Gegenwart. In den USA wird ihr Roman gerade von der politischen Realität eingeholt.
See der Schöpfung heißt das Buch von Rachel Kushner. Ist im Rowohlt Verlag erschienen, kostet 26 Euro. Das war der ARD-Infoabend bis hierhin mit Tim Krohn. Jetzt wird's aber allerhöchste Zeit für meinen Kollegen Martin Roschitz.
Der ARD-Infoabend. Sport.
Nicht weniger als ein Fußballwunder braucht Borussia Dortmund im Viertelfinalrückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona. Das Hinspiel in der vergangenen Woche hatte der BVB 0-4 verloren. Unsere beiden Reporterinnen heute Abend in Dortmund sind Luise Kropf und der andere Kollege heißt Armin Lehmann.
Etwas Außergewöhnliches, den Naturgesetzen widersprechendes und deshalb ein übernatürliches Geschehen. Das ist die Definition von Wunder. Und so ein Wunder braucht Borussia Dortmund heute im Rückspiel gegen Barcelona. Das Stadion ist ready für eine vielleicht magische Nacht. Und ich bin es auch, gemeinsam mit Armin Lehmann zu meiner Linken.
Ja, beide Mannschaften sind da. Der Ball wird auch gleich da liegen, wo er am liebsten liegt, nämlich am Anstoßpunkt. Je häufiger der liegt, desto mehr Tore werden fallen.
Ganz genau.
Und du hast gerade von Außerirdischen quasi gesprochen. Da sehe ich eher mehr beim FC Barcelona in der Startelf als bei Borussia Dortmund. Aber der Fußball hat ja schon so manche Überraschung geschrieben. Wer beispielsweise hätte auch nur in Ansätzen davon geträumt, dass Arminia Bielefeld im DFB-Pokalfinale steht und das völlig verdient. Also die Wunder gibt's immer wieder und wir schauen mal, was heute drin ist. Ein Italiener wird dieses Spiel leiten, Maurizio Mariani, die Dortmunder mit einer Dreierkette vor Gregor Kobel, dem Schweizer, Süle, Anton und Benze Baini, Svensson und Jan Couto. Die beiden spielen dann auf den Außenpositionen, zentral im Mittelfeld, Metscher und Groß und vorne dann, ja, ich glaube, Adeyemi wird eher so eine halbe Zehn spielen und dann immer wieder mal auf die Flügel ausweichen. Und eine Doppelspitze mit Girassi und Maxi Bayer. Und der FC Barcelona, Luise, der wird auf jeden Fall, während wir jetzt hier erstmal eine Gedenkminute bekommen.
Zuvor ruht aber der Ball für einen großen Los. Unser lieber Willi Burgsmüller ist im Alter von 93 Jahren vor uns gegangen. Ein Mann, der Borussia Dortmund geprägt hat, wie nur wenige andere. Ein Borussia mit Herz, Haltung und Hingabe über Jahrzehnte hinweg. Willi war nicht nur Teil einer Meistermannschaft, er war gleich dreimal als schwarz-gelbe Fußballgeschichte schrieb. 56, 57 und 63 als Kapitän unserer ersten Meistermannschaft in der Bundesliga. Er war bis zuletzt Mitglied im Ältestenrat unseres Vereins. Mit wachem Blick, klarem Verstand und einem unerschütterlichen Willi, du hast Borussia Dortmund mit aufgebaut. Du hast Titel geholt, Verantwortung übernommen, uns stolz gemacht. Und wir versprechen dir heute, dein Platz in der Geschichte dieses Vereins ist für immer sicher. Du wirst in unserem Herzen weiterleben. Auf ewig einer von uns. Ruhe in Frieden, Kapitän. Heer BVB.
Die Gedenkminute und der Beifall für Willi Burgsmüller, einen der Granden von Borussia Dortmund. Und jetzt kommen wir zu den Granden aus Katalonien, nämlich zu denen vom FC Barcelona, Luise Kropf.
Ganz genau, die legen keinen Schongang für dieses Rückspiel ein. Also es gab keine riesen XXL-Rotation bei Hansi Flick im Kader. Es ist auf ein paar Positionen getauscht worden, aber vor allem auch verletzungsbedingt. Wir rollen die ganze Kiste mal von hinten nach vorne auf, denn dann kommt das Beste zum Schluss. Chesney im Tor, das ist keine Überraschung. Gerard Martin.